Wie gut. Gott liebt uns. Ist gar nicht leicht, jetzt einzusteigen. Ich tue es trotzdem. Letzte Woche hat Anneli darüber erzählt, dass Jesus unser großes Vorbild ist, dass wir ihn nachahmen sollen und dass wir ihn anbeten sollen. Er ist unser großer Bruder und er ist unser Gott und Herr. Und beides sollen wir tun. Wir sollen eng verbunden in der Freundschaft mit ihm leben und wir sollen ihn anbeten. Und das ist was, das sich nicht ausgrenzt, sondern was ineinander läuft. Und wir saßen dann letzte Woche Montag so in der Hausgruppe zusammen. Wer in keiner HDH-Hausgruppe ist, ich erkläre das kurz, wir treffen uns jede Woche einmal und tauschen uns darüber aus, was die Predigt mit unserem Leben macht. Wir tauschen uns darüber aus, wie kann diese Predigt, die wir am Sonntag gehört haben, tiefer gehen? Wie kann sie unser Leben verändern? Inwiefern habe ich was mit dem zu tun, was am Sonntag gesagt wurde? Und Anneli hat letzte Woche ein paar Beispiele gebracht in dem Bereich, wo es hieß, wir sollen Jesus nachahmen. Er hat gesagt, Jesus war nicht der mittelgescheitelte Sandalenträger, den wir uns oft so vorstellen, sondern Jesus ist derjenige, der einerseits sehr liebevoll auf die Menschen zugegangen ist, viel Geduld hatte und mit ihnen getrauert und gelacht hat und andererseits hat er zu Leuten gesagt, ihr seid getünchte Gräber, weiß gestrichen, außen schön anzusehen und innen stinkend. Das ist sehr kontrastreich und wir saßen zusammen in der Hausgruppe und haben gesagt, wie schwer ist es doch, Jesus nachzuahmen, weil er so unterschiedlich reagiert hat. Er hat nicht immer nett gelächelt und gesagt, alles ist gut, sondern er hat auch mal ganz krass reagiert. Er ist in den Tempel gegangen und hat die Tische umgeschmissen, hat sie alle rausgeschmissen. Jesus hat sehr unterschiedlich reagiert und wir saßen da und haben uns überlegt, was sollen wir jetzt tun? Es gibt nicht Schema F. Nett lächeln ist nicht die Standardversion eines Jesus-Nachahmlebens. Und wir haben uns gefragt, wie sind wir fähig, wie können wir unterscheiden, was in welcher Situation richtig ist? Wie schaffe ich es, eine Situation klar zu beurteilen und dann Jesus-mäßig zu reagieren? Und ich glaube, jeder von uns steckt immer wieder in solchen Situationen, ob das auf der Arbeit ist oder ob das unter Freunden ist, ob das in der Familie ist, dass wir einfach dastehen und entweder wir lassen unseren Emotionen freien Lauf und denken hinterher, war das jetzt Jesus-mäßig? Oder wir sind in der Situation und sind schon an dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen Jesus nachahmen und fragen uns, was ist jetzt hier das Richtige in diesem Moment? Wie kann ich jetzt hier Jesus-mäßig reagieren? Und ich glaube, dass in Philipper 1, in den Versen 8 bis 10, eine Antwort für uns drin sein könnte. Und das lese ich jetzt vor. Da steht, das sagt Paulus, er schreibt einen Brief an die Philipper, und er schreibt, das kann auch Gott selbst bestätigen, dass ich von einer großen Sehnsucht nach euch allen erfüllt bin. Sie hat ihren Ursprung in Jesus, dem Messias. Ich bete darum, dass eure Liebe immer mehr und mehr überströmt, sodass ihr voller Erkenntnis und großer Einfühlungskraft seid. Dann könnt ihr euch in allen offenen Fragen ein klares Urteil bilden und so vorbildlich und untadelig leben in Erwartung des großen Tages des Messias. Ich bete darum, dass eure Liebe immer mehr und mehr überströmt, so dass ihr voller Erkenntnis und großer Einfühlungskraft seid. Dann könnt ihr euch in allen offenen Fragen ein klares Urteil bilden. Und das ist die Antwort, die ich in diesem Text gefunden habe auf diese Frage. Damit du eine Situation klar beurteilen kannst, um zu wissen, was ist jetzt der nächste Schritt, wie reagiere ich? Reagiere ich liebevoll und schweige über eine Sache, die ich eigentlich nicht gut finde, weil die Liebe viele Sünden zudeckt? Oder spreche ich es gerade an, weil ich aus Liebe zu der Person weiß, dass es ihr nicht gut tut, ihr Verhalten, und ich als Freund ja da einfach gegenlenken möchte und mithelfen möchte? Damit du jede Situation klar beurteilen kannst und Jesus-mäßig reagieren kannst, muss deine Liebe mehr und mehr überströmen. Das ist die Antwort, die Paulus auf diese Frage hat. Damit wir wissen, wie wir die Situationen, in denen wir zwischenmenschlich sind, klar beurteilen können und wie wir dann auch Jesus-mäßig darauf reagieren sollen, dazu muss unsere Liebe mehr und mehr zunehmen. Und das Wort, was hier für mehr und mehr steht, ist wirklich ein immer größer und größer werden. Abundant wird benutzt im Englischen. Das heißt, es muss überfließen. Es muss quellen und größer werden, über sich selbst hinauswachsen. Und ich glaube, dass es hierfür eine Grundlage gibt, die wir brauchen. Weil in der Liebe wachsen, ich nehme mir vor, okay, ab heute möchte ich alle, die hier drin sind, mehr lieben. Das schaffe ich dann vielleicht einen Tag und bin am Ende ein emotionales Wrack, aber so irgendwie langhaltend und andauernd weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen. Ich glaube, wir brauchen eine Grundlage, die uns das überhaupt erst ermöglicht, in dieser Liebe zu wachsen und immer überfließender zu werden. Und ich glaube, dass wir auch hier in dieser Bibelstelle diese Grundlage entdecken und finden können. In Vers 8 schreibt Paulus: Das kann auch Gott selbst bestätigen, dass ich von einer großen Sehnsucht nach euch allen erfüllt bin. Sie hat ihren Ursprung in Jesus, dem Messias. Paulus ist von einer Sehnsucht erfüllt. Er hat ein Verlangen in sich drin. Das Wort, was hier mit Sehnsucht übersetzt wird, kann auch heißen, mit Liebe nachlaufen und verfolgen. Paulus sitzt im Gefängnis irgendwo und schreibt an die Gemeinde in Philippi, er kennt die Leute dort und sagt: Ich sehne mich so nach euch. Ich habe eine Liebe für euch. Ich würde am liebsten hier diese Ketten zurücklassen und loslaufen zu euch, weil ich so ein Verlangen nach euch habe. Und das ist eine Liebe, die er schreibt, die hat er nicht aus sich selbst produziert. Die Philipper sind wahrscheinlich schon ganz nette Leute. Er schreibt auch ein paar Mal, die haben ihm Geld geschickt. Aber ich glaube nicht, dass es der Grund ist, warum er sich so sehnsüchtig nach ihnen sehnt, warum er so ein Verlangen hat. Sondern er schreibt, sie hat ihren Ursprung in Jesus, dem Messias. Die Liebe, die Paulus für die Philipper empfindet, hat ihren Ursprung nicht in seiner eigenen Person, sondern es ist eine Liebe, die nicht aus ihm kommt, sondern die aus dem Messias selbst, aus Jesus selbst rauskommt. Und ich nehme mal an, es gibt Menschen in eurem Umfeld, die liebt ihr sehr. Vielleicht dein Ehemann, deine Ehefrau, vielleicht deine Kinder, vielleicht deine Geschwister. Und du hast wirklich eine große und eine starke Liebe. Aber wie kann Paulus eine Liebe zu einer ganzen Stadt haben, zu den Christen in der ganzen Stadt? Wir kriegen das irgendwie hin, weil die Leute in unserem Umfeld sind und uns nah sind und wir verwandt sind, dass wir eine tiefe Liebe zu jemandem haben. Aber wie kann Paulus eine Liebe zu einer ganzen Stadt entwickeln? Gott sagt von sich selbst, dass er die Liebe in Person ist. Und wenn du eine mehr und mehr überströmende Liebe haben möchtest für die Menschen, die um dich rum sind, dann brauchst du eine Quelle, die tiefer ist als dein eigenes Herz. Wenn du die Menschen um dich herum lieben möchtest mit einer überströmenden Liebe, die reicher und überreicher wird, dann brauchst du eine tiefere Quelle als dein eigenes Herz. Paulus wurde geliebt mit einer sehnsüchtigen Liebe und die kam von Jesus selbst und das hat er erlebt und erfahren. Und weil er sich so geliebt wusste, weil er Jesus so eng kennengelernt hat, ist dessen Liebe weitergeflossen und er konnte es nicht für sich behalten. Jesus Jesus liebt dich mit einer sehnsüchtigen Liebe. Mit einer Liebe, die nachjagt, die eifert. Jesus liebt dich mit einer Liebe, die dich nicht davonlaufen lässt. Und Jesus lässt die 99 zurück, um das eine zu finden. Und du bist sein eines. Es gibt ein Lied, das mich gerade begleitet, das ich sehr mag. Und da geht es um Gottes ungezähmte und unfassbar große Liebe. Und das hilft mir einfach, ein Stück besser zu begreifen, wie stark Gott für mich ist, wie sehr er mich liebt. Und deshalb habe ich euch das Lied mitgebracht und habe es euch auf Deutsch übersetzt. Und ihr dürft gern, wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen zumachen oder könnt einfach zuhören. Und lasst euch erzählen, wie tief seine Liebe für euch ist. Noch ehe ich ein Wort gesprochen hatte, sangst du schon ein Lied über mich. Noch ehe ich einen Atemzug tat, hast du mir Leben eingehaucht. Als ich noch dein Feind war, da kämpfte bereits deine Liebe um mich. Als ich mich wertlos fühlte, da hast du alles für mich bezahlt. Du bist voller Liebe. Du bist voller Güte. Oh, die überwältigende, niemals endende, ungezähmte Liebe Gottes. Sie spürt mich auf. Kämpft, bis ich gefunden bin. Lässt die 99 zurück. Diese Liebe kann ich mir nicht erkaufen. Diese Liebe, ich verdiene sie nicht. Dennoch gibst du dich selbst für mich hin. Oh, diese überwältigende, niemals endende, ungezähmte Liebe. Und Jesus, ich danke dir, dass du mit allem liebst, was du hast. Du bist derjenige, der sich selbst hingegeben hat für uns. Du bist derjenige, der alles zurückgelassen hat für uns, der alles aufgegeben hat für uns, der den Tod erfahren hat für uns, damit wir Leben erleben dürfen in dir. Du warst schon für uns, als wir noch gegen dich waren, Jesus. Du hast uns geliebt, als wir noch deine Feinde waren. Ich bitte dich, öffne du unser Herz, deine Liebe tiefer zu verstehen, diese den Verstand übersteigende, alles übertreffende, unfassbare Liebe, Jesus. Amen. Und weil Paulus diese Liebe erlebt hat, die alles umfasst, die dich verändert, die alles in dir ruhig macht. Deshalb konnte er eine ganze Stadt lieben. Deshalb war er fähig, sich zu sehnen nach seinen Glaubensgeschwistern. Das war die Liebe, die ihn gefüllt hat und die nicht in ihm bleiben konnte. Und unsere Grundlage, damit wir überströmend lieben können und überfließend lieben können, ist, dass wir uns aufmachen, öffnen und sagen, Jesus, lieb du mich zuerst. Und das tut er. Paulus sagt in Vers 9, ich bete darum, dass eure Liebe immer mehr und mehr überströmt, sodass ihr voller Erkenntnis und großer Einfühlungskraft seid. Also es geht Paulus irgendwie nicht nur um, entwickelt besonders krasse Emotionen für jemanden, sondern da hängt noch was hinten dran. Er spricht von Erkenntnis und Einfühlungskraft. Er sagt nicht nur, oh, jetzt mal lauter rote Herzen, Philippa plus Paulus, sondern es geht tiefer. Da ist das Herz und da ist der Verstand mit dabei. und er spricht von Erkenntnis und Einfühlungskraft. Und ich habe mich gefragt in diesem Text, um welche Liebe geht es denn überhaupt? Ich habe jetzt viel über die Philipper gesprochen, aber hier steht in dem Text, ich bete darum, dass eure Liebe immer mehr und mehr überströmt. Geht es jetzt um die Liebe zu Gott? Geht es um die Liebe zu den Philippern? Geht es um die Liebe zu allen Menschen? Und ich glaube, dass das, was hier steht in Philippa, dass das keine Beziehung, die wir leben und erleben in unserem Leben, ausschließt. Ich glaube, dass es auf alle Beziehungen anwendbar ist. Ich glaube aber, dass Paulus hier in besonderer Weise zu den Christen in Philippi spricht und dass er heute Morgen in besonderer Weise auch zu uns spricht, als Teil von HDH oder wenn du heute zu Gast bist, als Teil von deiner Ortsgemeinde, zu den Menschen, die um dich herum sind, mit denen du in christlicher Gemeinschaft zusammenlebst. Ich bete darum, dass eure Liebe immer mehr und mehr überströmt, sodass ihr voller Erkenntnis und großer Einfühlungskraft seid. Und in dem Wort Erkenntnis, da steckt auch das Wort kennen. Wenn du jemand kennenlernen willst oder wenn du jemand lieben willst, wenn du jemanden erkennen willst, dann musst du ihn kennenlernen, dann musst du dich auf diese Person einlassen. Du wirst nicht anfangen, die Gemeinde zu lieben, wenn du jeden Sonntagmorgen kommst, kurz bevor es anfängt, so 5:30, dich auf deinen Stuhl setzt und dann gehst, sobald der Schlusssegen gesprochen wurde. So, also selbst wenn du sagst, oh, ich finde es ganz schön, mit den Leuten hier allen zu singen und die Predigt ist auch meist ganz gut und es ist ein ganz nettes Gefühl und ich fühle mich ganz wohl. Wenn du so Gemeinschaft lebst, dann wirst du nicht lieben, weil du kennst die Leute um dich herum nicht. Du kannst gar keine Beziehung aufbauen. Was? Julia, das warst du. Du meinst hinterher essen gehen oder was? Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist eine gute Möglichkeit. Also wenn du Leute lieben möchtest, dann brauchst du Erkenntnis. Deine Erkenntnis muss wachsen, wenn du überströmend lieben möchtest. Um Erkenntnis zu bekommen über eine Person und über eine Situation, dann hilft es gewaltig, diese Person kennenzulernen. Das Wort, das hier mit Erkenntnis übersetzt wird, ist das griechische Wort Epignosis. Und da steckt dahinter ein durch tiefgehende Einsicht gewonnener Durchblick, der auf den Grund geht. Und einerseits ist das Wort, ist diese Erkenntnis in diesem Satz so zu verstehen, dass wir Gott auf eine tiefe, innige Art und Weise erkennen müssen, eine Erkenntnis, die bis auf den Grund geht, damit wir dann erkennen, wie er denkt, wie er liebt und weiterlieben können. Aber andererseits geht es auch darum, dass wir, wenn wir einander lieben wollen, einander kennenlernen, und zwar nicht nur einfach oberflächlich, sondern dass wir es an uns ranlassen, dass wir uns gegenseitig besser kennen und so uns besser verstehen können. Wenn ich anfange, eine Person besser kennenzulernen, dann verstehe ich irgendwann mehr, wie sie tickt. Dann verstehe ich irgendwann besser, wie ich mich ihr gegenüber angemessen verhalte, sodass sie auch versteht, dass ich sie liebe. Es reicht nicht, meine Liebessprache zu kennen und mit Geschenken zum Beispiel auf jemanden einzuwerfen, der aber eigentlich sich dadurch geliebt fühlt, dass er Lob und Anerkennung bekommt. Ich muss die Person kennenlernen, die ich lieben möchte. Es geht nicht nur darum, einen Punkt klar zu machen in einer gewissen Situation, dass man eine Wahrheit ausgesprochen hat, sondern in dieser Wahrheit muss auch Liebe dabei sein. Und es geht mir darum, mein Gegenüber zu gewinnen und ihn mitzunehmen und nicht ihm zu zeigen, dass er falsch liegt oder dass ich richtig bin. Und das kann ich nur, indem ich jemanden kennenlerne. Ich habe einen guten Freund, der sagt von sich selbst, dass er ein Freidenker ist. Und der ist eher so individualistisch unterwegs, der macht Dinge gerne anders. Und der mag es auch überhaupt nicht, wenn man ihm vorschreibt, was jetzt gerade richtig wäre oder was vielleicht nicht so richtig wäre. Wenn ich versuche, ihm das vorzuschreiben oder ihm zu sagen, was jetzt gerade dran wäre und was nicht dran wäre, dann bin ich ziemlich sicher, dass er genau das Gegenteil davon tut, weil er sich überhaupt nicht gerne von jemandem fremdbestimmen lässt, sondern ein Freidenker ist und gerne ganz individuell entscheidet. Das heißt, diesen guten Freund, wenn ich den lieben möchte, dann darf ich ihm nicht einfach nur meine Meinung drücken. Dann geht es vielmehr darum, zuzuhören. Dann geht es vielmehr darum, einfach da zu sein, weil meistens weiß er meine Standardlösung oder die glorreiche Idee schon, die kennt er. Er kennt mich ja auch. Er weiß schon, was jetzt mein Lösungsweg wäre. Aber es geht ihm gar nicht darum, die Lösung zu hören. Er entwickelt Lösungen in seinem Leben, indem er selbst das erarbeitet und einfach jemand nebendran steht und mit ihm den Weg geht. Wenn die Vicky zu mir kommt, das ist eine Freundin, die ich auch schon viele Jahre kenne, die kommt meistens mit einer Frage. Die kommt und will irgendwas wissen. Silke, was denkst du denn über dies oder jene Sache? Was sagst du denn hierzu? Und wenn ich der Vicky einfach nur zuhören würde und sagen, oh, interessante Frage, gut, ja, denk mal drüber nach, dann wäre die Vicky eher wahrscheinlich nicht so fasziniert und begeistert davon, weil sie interessiert es einfach sehr, was ich ganz konkret über eine Sache denke und sie möchte das hören. Das heißt, wenn ich Vicky liebevoll gegenübertreten möchte, dann entscheide ich so in dem Wissen, wie ich sie kenne, so dass ich reagiere auf die Person, die sie ist. Komplizierter Satz, aber je besser ich eine Person kenne, desto besser kann ich auch liebend auf sie eingehen und liebend mit ihr umgehen. Wenn du Menschen um dich herum lieben möchtest und deine Liebe wachsen sehen möchtest zu ihnen, dann lern sie kennen. Hab Interesse an ihnen. Wie gut kennst du die Leute in deiner Hausgruppe? Oder vielleicht gehst du in keine Hausgruppe. Wie gut kennst du die Leute in deiner Gemeinde? Dürfen die Teil deines Lebens sein? Dürfen die deine Gedanken kennen? Wollen die gar nicht? Das ist schade. Vielleicht müssen wir deshalb genau das hören. Wollen die gar nicht? Willst du wissen, wie es dem geht, der mit dir jeden Montag, jeden Dienstag zusammen 2 Stunden verbringt? Ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir heute Morgen haben, dass Jesus sagt, eure Liebe soll überreich werden. Habt Interesse aneinander, weil Jesus Interesse an dir und an mir hatte. Wir Leiter, wie gut kennen wir die Leute, die in unsere Hausgruppe gehen oder die uns anvertraut sind? Oder ihr, die ihr in der Gemeinde seid, wie gut kennt ihr eure Leiter? Habt ihr ein Interesse dran, sie zu unterstützen? Habt ihr ein Interesse dran, mit Liebe für sie zu beten? Wenn unsere Liebe größer und größer werden soll, dann bekommen wir Erkenntnis und Einfühlungskraft. Je größer die Liebe wird, die wir zueinander haben, desto größer, und das ist das Normalste, es kann gar nicht anders funktionieren, wird unser Interesse an der Person. Wenn ich kein Interesse an der Person habe, wenn mir eine Person egal ist, dann kann ich nicht sagen, dass ich sie liebe. Weil eine Liebe hat Interesse an der Person mir gegenüber. Und je größer mein Interesse an der Person mir gegenüber wird, desto größer wird mein Durchblick, meine Erkenntnis in einzelnen Situationen. Und desto besser werde ich abschätzen können, wie jetzt die richtige Reaktion ist. Und umso mehr werde ich ein klares Urteil bilden können in einzelnen unterschiedlichen Situationen und Jesus-mäßig reagieren. Ich weiß, wir sind hier 150 Leute ungefähr und ich weiß auch, dass man nicht mit jedem bester Freund sein kann, weil beste Freunde gibt es nur eine gewisse Anzahl im Leben. Wir haben alle nur eine gewisse Kapazität, um intensive Freundschaften zu haben. Aber Hand aufs Herz, wie viel Interesse hast du an demjenigen, der neben dir sitzt, an demjenigen, der hinter dir sitzt? Wie überreich ist deine und meine Liebe zueinander? In welchem Radius bewegt sich deine Liebe? Familie, Freunde und enge Verwandtschaft? Oder darf das weitergehen, darf es überströmen? Wie ist es heute Morgen hier in Rheinau im Nachbarschaftshaus? Wie sehr gehen wir einfach sonntags morgens in den Gottesdienst und dann wieder heim, um dann unser Ding zu machen? Und wie sehr sind wir hier als ein Leib? Ein Körper, der zusammen ist, der zusammen gehört, der eine Familie ist. Bist du bereit, dieses Interesse aufzubringen an Menschen, damit deine Liebe größer werden kann? Bist du bereit, mit Einfühlungskraft und Einfühlungsvermögen zu reagieren? Bist du bereit, auch die zu lieben, die dich blöd behandeln? Bist du bereit, Jesu Liebe durch dich durchfließen zu lassen? Jesus selbst hat unglaublich viel Geduld mit uns aufgebracht. Er hat denen vergeben, die ihn gekreuzigt haben. Und er hat sogar noch für sie gebetet. Und das ist nicht einfach was, was vor 2000 Jahren passiert ist, sondern das ist eine Liebe und eine Wertschätzung, die er dir und mir heute Morgen entgegenbringt, weil wir diejenigen sind, die wir uns Tag für Tag gegen ihn entscheiden, in vielen einzelnen kleinen Situationen. Und er ist bereit, die Dinge nicht mehr gegen uns hochzuhalten, sondern wir dürfen kommen, wir dürfen Vergebung erfahren. Und er sagt, er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Er entfernt sie von uns, soweit der Osten vom Westen ist. So sehr, zu sowas ist Jesu Liebe fähig. Wie weit geht deine und meine Liebe? Sind wir bereit, die Sünden des anderen so weit von uns entfernt zu lassen, wie der Osten vom Westen ist? Oder tragen wir es immer noch nach? Sind wir bereit zu sagen, ich vergebe dir und es hat keine Konsequenz mehr auf unsere zukünftige Beziehung? Haben wir eine Liebe, die alles glaubt, die selbst wenn derjenige zum 10. Mal kommt und was falsch gemacht hat und um Verzeihung bittet, wir sagen, ja, selbst es ist schon 10-mal passiert, aber ich glaube dir, dass du das ernst meinst und ich glaube dir, dass du wirklich wieder Beziehung mit mir leben möchtest und deshalb lade ich dich ein, wieder hier zu sein. Jesus liebt bedingungslos und er grenzt keinen von uns aus, weil wir einen Fehler gemacht haben. Seine Beziehung zu dir und zu mir verändert sich nicht, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Wir sind manchmal so, wir sagen, okay, hier ist jetzt was in dieser Freundschaft passiert, ich vergebe dir das, aber so wie es vorher war, kann es halt nicht mehr werden, weil das steht jetzt zwischen uns. Ja, und das ist auch menschlich und natürlich, dass mal was zwischen jemandem steht, aber sind wir bereit, das wirklich loszulassen? Sind wir bereit, so zu lieben, wie Jesus liebt, der sagt, es steht nicht mehr zwischen uns? Ich gebe dir wieder eine neue Chance. Ich denke da an unterschiedliche Leute in der Gemeinde. Ich denke zum Beispiel an denjenigen, der immer rumjammert, dass sich niemand für einen interessiert und sich niemand um einen kümmert, der sich aber selbst aus jeder Gemeinschaft rauszieht. Ich denke an denjenigen, der sagt, keiner ruft mich an und selbst, wenn er eingeladen wird, erscheint er nicht. Wie begegnen wir dem gegenüber? Wissen wir da, was die richtige Reaktion ist? Handeln wir da aus Liebe? Oder sagen wir, naja, selber schuld. Also wenn er sich so anstellt, dann hat er jetzt halt sein eigenes Problem, soll er alleine zurechtkommen. Oder ich rede von der Person, die dir permanent das Gefühl gibt, dass sie es voll drauf hat und du nicht. Weiß, haben wir hier in HDH nicht, das gibt es überhaupt gar nicht. So Menschen gibt es nicht, sind alle demütig. Was ist mit denen? Bist du bereit, dieser Person wieder und wieder zu vergeben, obwohl sie es dir sehr schwer macht, dein Selbstwertgefühl zu behalten? Eisen schleift Eisen. Vielleicht ist sie die Person, die dich an den Punkt bringt, zu verstehen, dass dein Wertgefühl nicht aus der Anerkennung von anderen Menschen kommt, sondern dass dein Wertgefühl daher kommt, dass Jesus alles für dich bezahlt hat. Er hat den größten Preis bezahlt. Der Wert unter dir ist unbezahlbar. Ich denke an die Person, die scheinbar ein geistlicher Überflieger ist und du kommst dir immer vor wie eine Null, eine Geistliche in ihrer Gegenwart. Bist du bereit, diese Person zu lieben? Ja, die hat es vielleicht überhaupt nicht drauf zu lieben, weil wenn sie wirklich so ein geistlicher Überflieger wäre, dann würde sie dir nicht ständig vermitteln, dass du es überhaupt nicht drauf hast. Man mag das in Frage stellen, wie liebend diese Person ist, aber ist es dein Recht, sie auch nicht zu lieben? Bist du bereit, auch so einer Person Liebe entgegenzubringen? Ich rede von dem oberflächlichen Typen, mit dem man kein tiefes Wort wechseln kann, der immer nur seinen Job oder Fußball im Kopf hat und dessen Christenleben scheinbar nicht mehr drauf hat. Bist du bereit, dieser Person Liebe entgegenzubringen? Bist du bereit, diese Person sogar höher zu achten als dich selbst? Bist du bereit, dieser Person die Füße zu waschen? Und nicht nur einfach zu sagen, hey, bist total unreflektiert. Denk doch mal über dein geistliches Leben nach. Es ist doch mehr als Fußball und Job. Sondern vielleicht eine Minigruppe zu starten oder, ja, nennen wir es nicht Minigruppe, irgendwie eine Zeit zu starten, wo du sagst, hey, ich finde die Person super und ich fände es richtig gut, wenn er oder sie noch tiefer in die Beziehung zu Jesus käme und da viel tiefer drüber nachdenken wird. Vielleicht können wir dadurch, dass wir uns unterhalten und ich von mir teile, wie es mir geht mit Jesus, ihn dazu bewegen, selbst auch in diese Reflexion zu kommen. Oder ich rede von der Person, die immer dagegen ist. Immer dagegen. Ich habe gute Ideen, ich denke mir Sachen aus, ich komme mit neuen Sachen und da ist immer dieser oder jener, der dagegen ist. Und dummerweise ist er auch noch im Leitungsteam. Nein, Quatsch, haben wir natürlich auch nicht. Was ist mit diesen Personen, die dich einfach herausfordern, wo du merkst, wir ticken anders? Darf deine Liebe über und über und überreich werden? Lässt du dich darauf ein, Jesu Herz für diese Person zu fühlen? Jesus nachahmen heißt an seinem Pulsschlag sein. Fühlst du Jesu Puls für die Person? Fühlst du, wie der Puls hochgeht, wenn er an diese Person denkt? Lässt du das zu, dass du verstehst, dass Jesus diesen Nörgler gut leiden kann und liebt und lässt du deine Liebe von Jesu Liebe beeinflussen? In 1. Korinther 12,23, da steht, da umschreibt Paulus quasi die Gemeinde als ein Leib, als ein Körper und er stellt heraus, dass jeder Teil des Körpers, egal ob es ein Auge oder ein Fuß ist, eine Funktion hat und kein Teil unwichtig ist. Und er spricht davon, dass wir die weniger ehrbaren Körperteile, also die weniger ehrbaren Körperteile, mit besonderer Ehre umkleiden. Ein jeder darf sich jetzt denken, welche Körperteile das sind. Ich denke da immer an was mit 4 Buchstaben. Und es geht einfach darum, dass die Dinge, die wir für weniger wertvoll erachten, eine besondere Aufmerksamkeit und Umsorgung bekommen. Und vielleicht hast du in deinem Umfeld Leute, die du als weniger ehrbar erstmal empfindest, weil die irgend so eine Sache immer machen. Bist du bereit, diese Leute mit einer besonderen Ehre zu umgeben und dich gerade auf diese Leute besonders einzulassen? Das Coole an der ganzen Sache ist, wenn ich jemanden liebe, dann ist es was Schönes. Dann ist es was Gutes, was uns wohltut. Und wenn ich jemanden liebe, dort, wo Liebe gegenseitig entgegengebracht wird, da heilen Beziehungen. Und da heilen Herzen. Da werden Dinge wiederhergestellt. Wenn wir uns gegenseitig lieben, dann fühlen wir uns wohl. Eine erwiderte Liebe ist was Tolles. Und das ist Teil unserer Journey to Joy. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, uns von ihm lieben lassen, uns anstecken lassen von seiner Liebe, ein Interesse an Leuten bekommen, für die wir vorher nie ein Interesse gehabt hätten, und lernen, ihnen in jeder Situation, auch wenn sie sich komisch verhalten, so entgegenzutreten, wie es gerade richtig ist, weil ich es gelernt habe, zu urteilen über eine Situation, was gerade angemessen ist, dann ist das eine Journey to Joy. Dann ist das was, was uns allen gut tut als Gemeinde. Dann können wir uns freuen, wenn wir lernen, so miteinander umzugehen. Wir werden gleich noch Abendmahl haben. Und davor wird Priska und Team noch ein bisschen instrumental spielen. Und ich möchte euch einfach auffordern für diese Zeit. Nehmt euch, kannst du nochmal zurückklicken? Nehmt euch die Zeit, nachzudenken. Wem gegenüber ist denn deine Liebe getrübt heute Morgen? Wer fordert dich ständig heraus? Oder wem gehst du aus dem Weg, weil er dich sonst so sehr herausfordern würde? Und dann erinnere dich dran, wie bedingungslos Jesu Liebe zu dir ist. Und erinnere dich dran, wie bedingungslos, ohne Anforderungen an dich, er für dich ans Kreuz gegangen ist. Das werden wir gleich im Abendmahl noch feiern. Und dann entscheide dich, dieser Person gegenüber deine Liebe wachsen zu lassen. Bitte, Jesus, zeig mir dein Herz für diese Person und hilf mir, ihr gegenüber mit einer überströmenden Liebe zu reagieren. Nach diesem Instrumentalteil wird der Stefan dann noch mal vorkommen und noch was sagen zum Abendmahl. Aber nimm dir diese Zeit jetzt, Gott wirklich zu fragen, wer ist die Person, die mich herausfordert? Wen darf ich lernen zu lieben? Und es tut so gut, wenn wir diese Liebe erfahren, die Jesus zu anderen hat. Und entscheide dich, diese Liebe wachsen zu lassen. Philipper 1,9. Ich bete darum, dass eure Liebe immer mehr und mehr überströmt, sodass ihr voller Erkenntnis und großer Einfühlungskraft seid. Dann könnt ihr euch in allen offenen Fragen ein klares Urteil bilden.